Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo, hallo zusammen, hallo Sven. Ich kann nicht klagen, wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist auch alles tutti und ich freue mich, denn wir sind ja hier im neuen Gewand unterwegs, ne?
Ja, das Ohr am Netz hat jetzt sozusagen eine neue Verpackung, ein neues Design und ja, wir hoffen, es gefällt euch.
Genau, also haben wir extra für euch gemacht. War ein lustiges Fotoshooting, hat auch wirklich Spaß gemacht und ja, wir haben so ein paar Outfits für euch ausprobiert. Ja, und ihr könnt ja mal einen Fit-Check machen. Ich glaube, so reden die jungen Leute heute, ne? Also,
genau.
Wir haben
Auf jeden Fall sehr farbig.
Genau, wir haben Riz. Ja, also wir haben definitiv Riz, Sidonie. Ja? Aber darum soll es gar nicht gehen.
Ja.
Also nicht heute in dieser Folge, denn wir reden mal wieder über KI, aber diesmal über KI made in Germany, denn da geht einiges.
Genau, ja. Man hört ja immer so ein bisschen von Leuten, die so ein bisschen skeptisch sind und sagen, ach nee, ich weiß gar nicht, KI, da verlieren wir doch gerade den Anschluss und so. Deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken einfach mal, wo stehen wir denn hier eigentlich? Was kann der KI-Standort Deutschland? Und wir haben spannende Gesprächspartner dazu.
Genau. Eigentlich heißt es ja immer, die große KI, die kommt ja eher aus den USA oder aus Asien. Aber es gibt ja auch so ein paar große Player, die Schlagzeilen gemacht haben. Zum Beispiel nur einen Tag nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump verkündete dieser nämlich massive Investitionen in die KI-Infrastruktur des Landes. Gut, er verkündet jetzt ja auch jeden Tag immer irgendwas und was nachher hinten bei rauskommt, müssen wir mal gucken. Da war das Stichwort noch Stargate, wo ich sofort an diese geile alte Fernsehserie erinnert war. Aber ich sagte, okay, super, schöner Titel auf jeden Fall. Kurz danach kamen dann die Chinesen mit dem KI-Sprachmodell DeepSeek um die Ecke, wo sie gesagt haben, hey, wir können das alles auch, aber quasi ohne auch nur ein Fitzelchen Energie zu verbrauchen. Ganz so war es dann doch nicht. Aber da ist auf jeden Fall Bewegung drin.
Ja, und Bewegung ist aber immerhin auch ein bisschen in Deutschland und Europa, denn auch hier wird ja investiert. So hat zum Beispiel die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Februar in Paris die Invest-AI-Initiative angekündigt, die immerhin 200 Milliarden Euro für Investitionen in KI bereitstellen soll. Und ja, welche Weichen jetzt eigentlich gestellt werden müssen, darüber haben wir mit unseren Gästen hier in dieser Folge gesprochen.
Aber bevor wir dazu kommen, gibt es natürlich wie immer Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, es war ja eine kleine Hängepartie, bis Friedrich Merz dann endlich neuer Bundeskanzler war. Aber das ist jetzt nun auch geschafft. Und uns interessiert jetzt natürlich in erster Linie, wie sich das neu geschaffene Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, ja, wie das so angehen wird, wie das anlaufen wird. Wir haben es ja lange, lange Jahre gefordert. Nun ist es endlich da. Es gibt auch bereits den Organisationserlass für das neue Ministerium, der ja sozusagen regelt, mit welchen Kompetenzen es ausgestattet wird, welches Budget es geben wird und so weiter, welche Zuständigkeiten. Und der liest sich für uns schon gar nicht so schlecht. Also vieles von dem, was wir auch gefordert haben für dieses Haus, nämlich ressortübergreifende Kompetenzen, ein eigenes Budget und so weiter, ist hier tatsächlich auch vorgesehen. Doch so ein paar kleine Baustellen bleiben noch, denn zum Beispiel ist unklar, welche Rolle wichtige nachgelagerte Behörden wie zum Beispiel die Bundesnetzagentur oder auch die geplante Digitalagentur künftig spielen sollen und wie angesiedelt werden sollen. Und ja, kritisch sehen wir hier auch die fehlende Zuständigkeit für den Datenschutz im neuen Haus. Diese liegt nämlich weiterhin beim Innenministerium. Dabei sind wir der Meinung, dass Datenschutz und Datennutzung untrennbar miteinander verbunden sein sollte. So steht es ja auch eigentlich im Koalitionsvertrag. Also muss man mal schauen, ob es jetzt dabei bleibt oder ob da vielleicht auch noch mal was angepasst wird. Der Eco fordert auf jeden Fall, dass die neue Regierung jetzt in den ersten 100 Tagen Tempo macht mit schnelleren Genehmigungen für digitale Geschäftsmodelle, dem raschen Umsetzen von EU-Vorgaben wie dem AI-Act, dem Ausbau digitaler Infrastrukturen sowie entschlossenem Handeln bei der Cybersicherheit. Also die Agenda ist auf jeden Fall lang.
Wir reden heute in dieser Folge über KI. Eine Grundvoraussetzung für eine KI ist definitiv ein Data Center. Und da kommen wir zur nächsten Nachricht. Es gab ja kürzlich den Data Center Expert Summit. Ja, der hat wieder stattgefunden. Und das erste Mal gab es auch einen Eco Data Center Besser Award zu gewinnen oder besser gesagt 4 an der Zahl, innovativ, nachhaltig und richtig engagiert. So sind nämlich die Gewinner dieses erstmalig im Rahmen des Data Center Expert Summits in Mainz verliehenen Preises. 4 Preise gingen an Menschen und Unternehmen, die die Branche nach vorn bringen. Bernhard Huter wurde Data Center Person of the Year, er setzt sich mit seinem Projekt Racks for Roots für mehr Nachhaltigkeit ein. Jedes Rechenzentrum kann da pro Rack einen Baum pflanzen und das hilft natürlich dann auch wieder bei unser aller CO2-Bilanz. Der Lifetime Achievement Award ging an Peter Knapp von CloudHQ für sein langjähriges Engagement rund um Frankfurt als wichtigen Digital- und Rechenzentrumstandort und 2 besonders innovative Projekte wurden ausgewählt, und zwar direkt vom Publikum. Die JH Computers GmbH überzeugte mit dem Projekt Rechenzentrum als Teil der zukunftsfähigen Wärmeversorgung. Hashtag Abwärme, wichtiges Thema. Und die Aquinet Outsourcing GmbH, die punktete mit der Vision von ganzheitlicher Nachhaltigkeit im integrativen Rechenzentrum. Wer noch mehr zum Thema Data Center hören möchte, dem empfehlen wir unsere letzte Folge von Das Ohr am Netz. Da ging es eben um den deutschen Rechenzentrumsmarkt. Und wer noch mehr zum Preis erfahren möchte, wir packen mal einen Link dazu hier in die Shownotes dieser Folge.
Ja, und auch in unserer letzten News geht es schon ein bisschen um das Thema dieser Folge, nämlich den KI-Standort Deutschland. Das ist leider eine gar nicht so positive Nachricht. Eine aktuelle Studie zur KI-Entwicklung in Deutschland und Europa von Google, also im Auftrag von Google, hat nämlich festgestellt, dass deutsche Startups doch bei der Entwicklung eigener KI-Technologien hinterherhinken. Zwar nutzen viele junge Unternehmen hierzulande bereits KI, doch bei Schlüsseltechnologien wie Natural Language Processing oder Computer Vision liegt Deutschland unter dem EU-Schnitt. Nur 5,6% der deutschen Startups entwickeln tatsächlich eigene KI. Europaweit sind es immerhin 7,4%. Gründe könnten laut Studie unter anderem fehlende Risikobereitschaft, der Fachkräftemangel, aber auch die hohe Regulierung sein. Gleichzeitig berichten viele Startups von positiven KI-Effekten, darunter mehr Effizienz und mehr Innovation. Ja, Sorgen gibt es allerdings dennoch. Nur gut die Hälfte der deutschen Gründer glaubt, dass Europa im KI-Wettbewerb international mithalten kann. Sie fordern daher mehr politische Unterstützung, etwa durch bessere Finanzierung, klare Regeln und den Zugang zu Daten. Ja, und was unsere ExpertInnen dazu sagen, hört ihr jetzt hier im Podcast.
Und das ist auch eins der wichtigsten Themen, denn wir haben die guten Ideen und Entwicklungen von KI in Deutschland. Also in der KI-Forschung hat Deutschland schon sehr früh Akzente gesetzt, aber die Innovationen, die wurden dann international erfolgreich gemacht. Warum ist das so? Ein gutes Beispiel dafür ist unser erster Gast, Richard Socher. Ihn verschlug es aus Deutschland ins Silicon Valley und mit ihm habe ich unter anderem darüber gesprochen, welche Herausforderungen es am Standort Deutschland für KI-Startups gibt und, naja, wo er vielleicht doch noch Chancen sieht.
Im Gespräch.
Richard Socher ist weltweit einer der führenden KI-Forscher und einer der ganz wenigen Deutschen, die ganz vorne im internationalen Wettbewerb mitmischen. Als CEO von You.com entwickelt er eine alternative KI-basierte Suchmaschine mit einem klaren Fokus auf Transparenz und Nutzerkontrolle. Wir sprechen mit ihm über die Rolle Europas in der KI-Entwicklung, den Innovationsstandort Deutschland und die Frage, wie verantwortungsvolle KI global erfolgreich sein kann. Erstmal herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo Richard.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Richard, du bist einer der wenigen Deutschen, die im Zentrum der globalen KI-Entwicklung ganz vorne mitmischen. Also dafür erstmal herzlichen Glückwunsch und danke, dass du trotzdem Zeit für uns hast. Aber was fehlt denn am Standort Deutschland, um international wettbewerbsfähiger zu sein? Wo siehst du vielleicht noch echte Chancen?
Es gibt so eine Mischung aus Gründen, warum Deutschland dann nicht so viel mitmacht. Zum Ersten ist erstmal so eine gewisse deutsche Grundskepsis an vielen neuen Dingen, die dann auch auf die KI sich überträgt. Dann kommt dazu, dass die Informatik nicht wichtig genug ist in der Bildung, in Gymnasien, schwierig in vielen Universitäten, die Informatik zu verknüpfen mit anderen Fächern und Fachgebieten. Und dann gibt es auch insgesamt ein bisschen weniger Startups. Das Silicon Valley ist jetzt auch ein relativ spezieller und einzigartiger Platz auf der Welt. Also das haben auch andere Gegenden in den USA nicht replizieren können, dass man so viele Leute hat, die alle hierher kommen, weil sie an der Zukunft arbeiten wollen zusammen. Dann kommt dazu auch, dass letztendlich die KI benötigt 3 Dinge, um gut zu funktionieren. Daten, Rechenfähigkeiten, Compute und gute Algorithmen. Viele der Algorithmen wurden erfunden in den USA oder Kanada, aber auch an manchen Stellen in Deutschland. Dann der Compute braucht sehr viel billige Elektrizität. Das heißt, man muss
schwierig in Deutschland.
Genau, muss also sehr, sehr viel extra Kapazität haben in seinem System. Und die Daten müssen relativ frei rumlaufen können. Und da ist es halt auch an vielen Stellen manchmal auch sinnvoll, aber an vielen Stellen halt einfach schwieriger. Und wenn du jetzt ein Startup bist und du hast die Möglichkeit, als schlauer Startup-Gründer überall anzufangen und willst halt vor allem das erfolgreich machen und bist flexibel, wo du das machst, dann gehst du halt an Stellen, wo es halt billige Elektrizität gibt, simpler GPUs, gute Daten, sich schnell finden zu lassen und fängst dann dort an. Und das sind so ein paar Gründe. Es gibt noch viele andere kleine, aber zum Beispiel, dass die EU auch überreguliert und ein kleines Ökosystem schon im Keim ein bisschen erstickt, mit sehr teilweise sinnlosen Regulierungen. Manchmal macht eine Regulierung natürlich auch Sinn, aber anyway, das sind so die Hauptgründe.
Und es ist auch schon ein leider ziemlich blöder großer Strauß an Gründen, aber jetzt spinnen wir mal und sagen, wenn du heute ein KI-Startup in Deutschland gründen würdest, weil du es hier gründen müsstest, weil ich habe verstanden, wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel in Silicon Valley zu gehen, dann machst du das natürlich als schlauer Gründer. Was wäre aus deiner Sicht aktuell die größte Herausforderung? Zu wenig Venture-Kapital? Ist es die Regulierung, die du gerade erwähnt hast? Oder sind es die fehlenden Talente? Was würde dir als allererstes Kopfschmerzen machen?
Um ehrlich zu sein, sind es nicht mehr die fehlenden Talente. Deutschland hat unglaublich viele schlaue Leute. Ich glaube, das Erste wird wahrscheinlich so die starke Bürokratie sein, wie kompliziert es gemacht wird, eine Firma überhaupt erst zu gründen. Dann kommt in der Tat das fehlende Venture Capital mit rein, was auch schon unglücklich übersetzt Risikokapital heißt auf Deutsch. Und das Risikokapital hat auch halt Probleme, weil die Exits, also die erfolgreichen Startups, sind in Europa oft nicht so groß wie in den USA. Der Binnenmarkt müsste noch größer gemacht werden, damit man, wenn man zum Beispiel erfolgreich in Deutschland ist, auch erfolgreich in der ganzen EU sein könnte. Ja. Und wenn man halt erfolgreich in den USA ist, dann lässt man sich relativ leicht expandieren und es ist ein sehr, sehr großer Markt. Das heißt schon simple Sachen wie, du musst die Website halt nur auf Englisch erstmal machen, ist einfacher als, okay, du musst erstmal auf 16 Sprachen machen. Das wird dann KI auch immer einfacher.
Wollte ich gerade sagen, da kann KI ja helfen. Helfen jetzt, Richard.
Kann helfen, aber ist halt trotzdem Aufwand. Ne?
Klar.
Aber wie gesagt, also es gibt viele Gründe, gerade wenn man die KI mit der nächsten Welt, der physischen Welt verknüpfen will, also verknüpfen will mit
Robotik zum Beispiel.
Robotik, mit Physik, mit Chemie, mit Biologie, wo unglaublich viel Cooles passiert, dann ist die Hoffnung in der Tat, dass Deutschland da sehr, sehr viel mitgestalten könnte, wenn es denn mutige Schritte geht und darin investiert und auch ein bisschen die Menschen motiviert.
Wäre das aus deiner Sicht so die strategische Nische für Deutschland und vielleicht auch die EU zu sagen, okay, wenn dann die KI aus der rein digitalen Welt wieder an irgendeine Stelle in die Nicht-KI und physische Welt kommt, da sind wir besonders gut, eben weil wir, ich sag mal, traditionell ja auch Maschinenbauer sind?
Genau, ja, das ist meiner Meinung nach eine der großen Möglichkeiten für Deutschland, die es aber auch halt wirklich dann sich reinhängen muss und daran arbeiten muss.
Da darf der Maschinenbauer nicht mehr reiner Maschinenbauer sein und sagen, nee, wir bauen Maschinen, das reicht.
Genau, idealerweise die Maschinen der Zukunft werden intelligent.
Ja.
Und da muss man mitmachen.
Jetzt hast du schon gerade den Binnenmarkt erwähnt, den Europa ja theoretisch darstellt, aber praktisch eben noch nicht so richtig. Wie bewertest du den EU AI Act, also jetzt aus Sicht eines KI-Unternehmers? Wird der helfen oder ist der eher ein Hämmer, hier irgendwie Innovationen voranzutreiben?
Leider ist er eher ein Hemmnis, denn zum Beispiel eine der Regulierungen war, man muss, wenn ein Modell zu groß ist, muss man das registrieren lassen. Aber das ist so eine Regulierung, die macht so viel Sinn wie, ja, im Internet können illegale Inhalte sein. Das heißt, wir machen das Internet einfach langsamer, dann kann man die illegalen Inhalte weniger schnell teilen. Und so ist das, wenn man insgesamt die Anzahl an Parametern von einem KI-Modell reguliert. Regulierung macht Sinn in den Anwendungen. Ich will auch nicht, dass ein KI-Auto einfach mal so auf der Autobahn 200 km/h fahren kann und wir schauen mal, ob es klappt oder nicht. Ich will auch nicht, dass ein KI-Chirurg einfach mal in meinem Gehirn was ausprobiert. Das muss alles zertifiziert werden, wenn es halt wirklich in wichtige Applikationen reingeht, aber nicht im Abstrakten. Also Intelligenz im Abstrakten zu regulieren, macht weniger Sinn.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem, was du tust. You.com, ja, ist bewusst ein ganz anderer Ansatz, als zum Beispiel Google oder OpenAI ihn verfolgen. Was war für dich der wichtigste Impuls, da eine Alternative zu den großen Tech-Playern aufzubauen? Da geht es ja gerade um Transparenz. Wie sehen, ja, aus deiner Sicht, wie sieht die Rolle der europäischen Werte, wie zum Beispiel eben Datenschutz und auch so ein bisschen Regulierung in diesem Kontext aus?
Ja, Daten sind unglaublich wichtig. Bis die besten Daten sind natürlich anonymisierte Daten. Dann hat man weniger Kopfschmerzen und weniger Probleme. Aber natürlich sind wir gerade, You.com arbeitet jetzt mittlerweile fast ausschließlich mit Firmen. Jeder kann noch auf You.com reingehen und das auch nutzen. Aber wo wir halt den größten Nutzen sehen, ist bei Firmenkunden, die ihre Mitarbeiter effizienter arbeiten lassen wollen und für sie die Arbeit automatisieren wollen. Und da sehen wir sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Und wenn man jetzt mal guckt, was glaubst du denn, welche Rolle wird zukünftig erklärbare und eben vertrauenswürdige KI spielen? Und wie kann man eben diese Transparenz und auch Leistungsfähigkeit sinnvoll kombinieren? Du hast schon gesagt, also wenn die Regulierung sagt, da dürfen halt nur weniger Parameter drin sein, dann stellen wir volles Rohr den Fuß auf die Bremse. Das ist ja keine Lösung.
Ja.
Glaubst du denn, dass eben dieses, also die Menschen, die mit KI arbeiten, für viele ist das eine Blackbox, was da eigentlich passiert? Da ist es ja gut, wenn die erklärbar ist und vielleicht auch transparent. Und eben, wenn man sagen kann, die ist meinetwegen auch zertifiziert vertrauenswürdig. Glaubst du, das ist ein Argument auch für ein Unternehmen und später auch für ein Produkt als, na, sagen wir mal, als Verkaufsargument? Oder spielt es eigentlich im globalen Kontext keine Rolle und nur wir hier in Deutschland und vielleicht ein bisschen in der EU halten uns daran fest? Zu sagen, dass eine KI einerseits auf jeden Fall erklärbar sein muss, also dass wir verstehen müssen, was sie tut, dass sie vertrauenswürdig sein muss und dass eben Transparenz eine große Rolle spielt. Weil wir haben ja immer versucht, irgendwie hier in Deutschland alles sehr transparent zu gestalten, auch die digitalen Themen, was andere Länder eben nicht gemacht haben. Ist das weiterhin Thema oder ist das eben nur hier so unser Nischeninseldenken?
Ich meine, Zertifizierung kann schon Sinn machen, wie gesagt, in den Anwendungen. An manchen Stellen ist es schwierig, denn die KI ist so allgemein, künstliche Intelligenz ist so wie zu sagen, man kann manchmal bei der KI das K einfach weglassen und dann schauen, macht es noch Sinn, wenn man Intelligenz zertifizieren will. Und ja, Intelligenz ist schwierig zu zertifizieren. Intelligenz ist sehr, sehr breit aufgestellt und die kann man an vielen verschiedenen Stellen nutzen.
Ja, also gut, es gibt unterschiedliche Arten von Intelligenz. Ne? Also wenn wir jetzt mal von dem klassischen IQ weggehen, dann hast du halt auch die emotionale und die soziale Intelligenz, klar. Also das zusammen wird dann schon eine Gesellschaft draus. Und du siehst es also ähnlich auch für die KI.
Ja, denn ja, wie gesagt, Anwendungen kann man zertifizieren. Wenn man so ein KI-Modell im Abstrakten zertifizieren lassen will, ist es schwierig. Natürlich macht Transparenz Sinn. Wir arbeiten bei u.com auch daran, dass man zum Beispiel Zitierungen, Quellenangaben bekommt, wenn die KI einem eine Antwort gibt. Das haben wir maßgeblich in der Welt mit vorangebracht. Wir sind immer noch voran von allen, wie genau die KI Quellen zitiert. Und da wollen wir weiter mit Firmen auch arbeiten. Denn wenn man in der Versicherung arbeitet, wenn man in der Forschung arbeitet, im Gesundheitswesen, in einem Hedgefund, im Finanzwesen, da muss man am Ende gute Quellenangaben haben und die auch sehen, wo genau kommen die Fakten von der KI her.
Weil sonst steht man nachher vor Gericht, ne, wie so die ein oder zwei Anwälte in den USA, die mit ChatGPT irgendwelche Fälle haben zitieren lassen, die es nachher gar nicht gab oder sowas, ne, weil sie es nicht nachvollziehen konnten, weil sie die Quellen nicht kannten.
Ja, exactly. Sorry, genau. Und da muss man natürlich auch sagen, ja, da ist natürlich am Ende ein Mensch auch verantwortlich, wenn er ein Werkzeug schlecht nutzt. Also genau. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die KI zu regulieren oder ob es einfach Sinn macht zu sagen, okay, wenn du ein Anwalt bist, musst du wissen, worüber du redest. Ganz einfach. Der Anwalt kann auch sagen, ja, Google hat mir das gesagt und jetzt sagt mir es halt ChatGPT oder auch u.com. Ja gut, musst du aber halt nachvollziehen. Und wenn du ein zertifizierter, gelernter Anwalt bist, dann solltest du besser wissen, was du wo vertrauen kannst und wo du Quellenangaben richtig nachschlagen kannst und alles. Also da, sage ich mal, sind am Ende auch ein bisschen die Nutzer relevant. Ja. Denn man kann jetzt auch nicht den Bleistifthersteller verklagen, weil jemand mit dem Bleistift was Schlechtes schreibt.
Ja, oder anders noch, ich kann auch den Messerhersteller nicht verklagen, wenn einer das Messer eben nicht zum Brotschneiden nutzt, sondern damit auf andere Menschen losgeht. Es ist halt immer, KI ist ein Werkzeug, wie viele, die wir haben. Und naja, wir müssen halt alle auch lernen, mit diesem Werkzeug umzugehen und sollten uns da nicht irgendwie nicht verstecken und nicht so tun, als würde es uns nicht angehen, weil die KI geht eben nicht mehr weg und wird für uns alle relevant. Ich meine, alle, die diesen Podcast hören, wissen das natürlich und freuen sich eben, dass es so ist. Und ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist, Richard. Und wenn ich dich schon mal hier habe, ja, du hast mit an der Grundlage für Technologien, wie zum Beispiel die von ChatGPT mitgearbeitet. Jetzt würde ich von dir gerne nochmal wissen, was ist für dich gerade aktuell der heiße Scheiß so in Sachen generative KI und kannst du uns sagen, was als nächstes großes Ding kommt? Weil als ChatGPT kam, da waren ja sehr, sehr viele sehr, sehr angenehm überrascht, aber eben doch überrascht.
Ja, momentan, wir hatten schon Sprachmodelle in u.com, in der Suchmaschine drin, als Widgets obendrauf 2022. Also die Zukunft ist häufig schon da, aber noch nicht überall gleich verteilt. Und was als nächstes kommt von u.com auch, wird, dass man sich halt wirklich immer mehr auf diese Fragen, dass man denen immer mehr vertrauen kann, ja, die man bekommt von einer KI, dass Firmen auch ihren internen Kontext nutzen können und den kombinieren können, schlau mit Weltwissen, das alles konkrete Quellenangaben hat. Wir arbeiten zum Beispiel mit DPA, der Deutschen Presseagentur, zusammen. Also auch Firmen, denen die Genauigkeit der Antworten sehr, sehr wichtig ist. Und was ich auch super spannend finde, ist die KI auf die Naturwissenschaften anzuwenden. Da schreibe ich gerade so an meinen Wochenenden an einem Buch, wo es ja um die KI für Naturwissenschaften geht, aber auch die Wissenschaft und Forschung von der KI und wie weit kann sie denn gehen? Gibt es da mögliche obere Grenzen oder kann die KI einfach immer weiter wachsen?
Okay, da sind wir sehr gespannt auf Antworten. Dann in deinem Buch, das du im Moment an den Wochenenden schreibst. Vielen, vielen Dank, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast. Ja, nur mal ganz kurz wegen der Transparenz. Es ist Freitagabend 20.52 Uhr. Ja, also der Mann ist wirklich viel beschäftigt. Danke für deine Zeit, danke für das Gespräch und wir sind sehr gespannt, was da zukünftig alles auf uns zukommt. Vielen Dank, Peter.
Vielen, vielen Dank.
Ja, Unternehmertum und internationale Erfahrung ist eine Seite der Medaille, wenn wir über das Thema KI-Entwicklung in Deutschland sprechen. Doch wie sieht es denn aus wissenschaftlicher Sicht in Deutschland aus? Was ist hier möglich und was fehlt? Darüber habe ich mit Jan Wörner gesprochen. Er ist Präsident der Plattform Lernende Systeme und Präsident der AKTech, der Akademie für Technikwissenschaften.
Im Gespräch.
Unser heutiger Gast ist einer der profiliertesten Technologievordenker Deutschlands. Jan Wörner war Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA und ist heute Präsident von AKTech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Er kennt die Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wie kaum ein anderer und berät die Bundesregierung in Fragen technologischer Zukunftsgestaltung. Mit ihm sprechen wir jetzt über die Rolle Deutschlands in der KI-Entwicklung, den Stand der Digitalisierung und die Herausforderung, Innovation mit Vertrauen und Verantwortung zu verbinden. Herzlich willkommen, Herr Wörner.
Hallo, guten Tag.
Ja, Herr Wörner, Deutschland ist ja in der Forschung stark, aber in der Anwendung oft zögerlich. Welche realistische Rolle können wir denn in der Entwicklung generativer KI überhaupt einnehmen?
Also generative KI ist ja ein Spezialbereich, das muss man erstmal verstehen. Es gibt die allgemeine KI und es gibt die spezielle generative KI. ChatGPT kennt jeder mittlerweile. Und tatsächlich ist es so, dass Deutschlands Position in der generativen KI meist unterschätzt wird. Deutschland ist sehr stark darin und dass da das Rennen noch nicht vorbei ist, erkennt man auch daran, dass plötzlich neue KI-Modelle auftauchen, wie DeepSeek oder andere. Also das Rennen ist beileibe nicht vorbei und ich habe viele, auch in Deutschland, viele Entwicklerinnen, Entwickler, Forscherinnen und Forscher getroffen, die tatsächlich das Thema KI voranbringen. Und nicht vergessen sollte man die Tatsache, dass KI nur so gut ist wie der Datenschatz, der dem zugrunde liegt. Und auch da ist Deutschland, die deutsche Wirtschaft, aber auch die deutsche Gesellschaft insgesamt natürlich ein sehr wichtiger Beitrag. Und wenn ich schon Deutschland sage, muss ich als ehemaliger ESA-Generaldirektor auch sagen, die Diversität, die Deutschland abbildet, ist wichtig und die Diversität, die Europa abbildet, ist auch wichtig und wird für die KI in Zukunft ein ganz wichtiges Pfund sein.
Mhm. Welche Rolle spielen Sie mit der AKTech? Also wie unterstützen Sie KI-Entwicklungen hier am Standort Deutschland?
Also wir haben mehrere Aktivitäten in AKTech, die mit diesem Thema verbunden sind. Das Wichtigste ist die Plattform Lernende Systeme, die typische AKTech-Geschichte, bei der wir Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik zusammenholen. Das heißt, da sind nicht nur Wissenschaftler oder Techniker miteinander zusammen, sondern wir haben dann auch Juristinnen und Juristen dabei, auch immer wieder Vertreter der Politik. Und die zusammenzubringen, damit man zu diesem Gedanken KI eine gemeinsame Vorstellung hat und auch die richtigen Punkte vorantreibt, dafür steht AKTech. Wir haben aber auch gleichzeitig eine besondere Rolle bisher in den letzten Regierungen gehabt, schon unter Merkel, aber auch unter Scholz, indem wir das Kanzleramt jeweils beraten haben, zuletzt im sogenannten Zukunftsrat und dort auch das Thema KI sehr prominent positioniert haben.
Wie gelingt denn aus Ihrer Sicht der Spagat zwischen Innovationsfreiheit, Sicherheitsbedenken und dem nötigen Vertrauen in neue Technologien, gerade bei so sensiblen Systemen wie KI? Es ist ja gerade in Deutschland häufig doch von sehr vielen Bedenken geprägt, deutsche Technikangst. Wie schaffen wir das, eine vertrauenswürdige KI zu schaffen und gleichzeitig aber auch innovativ zu bleiben?
Deutschland steht immer im Ruf, besonders zurückhaltend bei neuen Technologien zu sein. Ich kann das nicht so ganz teilen, weil Deutschland an vielen Stellen deutsche Forscherinnen und Forscher wirklich ganz innovative Dinge vorangebracht haben. Aber Sie haben recht, in der Umsetzung ist es dann manchmal etwas schwierig. Also ich sage zum Beispiel, die Robotik wurde ganz wesentlich in Deutschland entwickelt. Und als dann die Robotik, sagen wir mal, einsatzfähig war, hieß es sofort, naja, die werden Arbeitskräfte kosten. Und das ist nicht passiert. Es ist tatsächlich nicht passiert. Richtig ist, Roboter haben Arbeitsleistungen übernommen, die vorher von Menschen gemacht wurden. Aber deshalb war nicht weniger Arbeit da, sondern eine wachsende Wirtschaft, die wir hoffentlich alle uns wünschen, braucht Robotik braucht auch KI und KI ist eben nicht das Gift, was jetzt alle umbringt, wie es manchmal den Eindruck hat, sozusagen, weil damit unsere geheimsten Informationen verarbeitet werden, sondern KI ist ein Instrument der Menschen für die Menschen. Das ist wichtig und dazu gehört es dann einfach auch Vertrauen dadurch zu wecken und zu regen, nicht, dass man es mit einem Gesetz überdeckt, das wird ja häufig in Deutschland dann schnell gemacht, auch machen wir mal schnell ein Gesetz, das passt drauf auf, sondern das sind so dynamische Prozesse, die hier stattfinden mit der KI, dass ein Gesetz viel zu starr ist. Man muss da bessere Instrumente haben, aber deshalb haben wir zum Beispiel auch in der PLS, in der Plattform Lernende Systeme, so Prinzipien festgelegt, was passiert muss. Eine KI muss transparent sein. Sie muss darlegen, wie sie Daten verarbeitet und wo sie die Daten herkommt. Also nicht eine Blackbox und ich frage nur einfach was und dann kriege ich ein Ergebnis. Das ist sicherlich nicht vertrauensfördernd.
Jetzt haben Sie gesagt, ein Gesetz ist nicht unbedingt förderlich, weil es auch zu starr ist. Ist denn dann der Europäische AI Act aus Ihrer Sicht hilfreich oder schadet sich die EU damit eigentlich als KI-Standort?
An dem EU-Act hat man gesehen, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. Denn der wurde ja in der Entwicklung mehrfach verändert, bis er zu dem ist, was jetzt ist. Also ich habe da meine großen Bedenken gegenüber solchen Gesetzen. Entweder sind sie zu allgemein, dann helfen sie überhaupt nicht. Oder sie sind so eng, dann stören sie jede Weiterentwicklung. Und deshalb lautet meine Äußerung dazu oder mein Weg, man muss die einzelnen KI-Instrumente in Zukunft zertifizieren und zwar nicht mit feststehenden Regeln, sondern zu sagen, lieber Anbieter, was kann deine KI, wie macht sie das? Und dann kann man darauf Vertrauen ausbauen, indem man das genau zertifiziert und dann weiß der Anwender, was er da kauft. So ähnlich wie das ja auch in den Lebensmitteln ist. Wenn Sie heute ein Ei kaufen, dann können Sie sagen, ich will ein Ei kaufen, was von Hühnern, die freilaufen konnten, gelegt wurde oder was vielleicht nicht so in anderen Zuständen gelegt wurde. Und so ähnlich stelle ich mir das auch hier vor, dass die Anbieter verpflichtet werden, wirklich zu sagen, was ihre KI kann und was sie macht. Und dann hat der Anwender die Chance, Vertrauen zu haben und das anzuwenden.
Jetzt beraten Sie ja mit der AKTech auch Politik in Technologiefragen. Wenn Sie jetzt auf den aktuellen Koalitionsvertrag schauen und die Digitalstrategie der Bundesregierung, was fehlt denn da aus Ihrer Sicht gegebenenfalls noch, damit Deutschland im Bereich KI wirklich durchstarten kann? Oder welche konkreten Aufgaben würden Sie zum Beispiel jetzt auch einem neuen Digitalminister in Sachen KI an die Hand geben?
Ja, dieses neue Digitalministerium hat sicherlich eine Riesenaufgabe, die weit unterschätzt wird und vielleicht von anderen sogar gefürchtet wird. Weil nämlich, wenn dieses Digitalministerium es wirklich ernst meint, dann muss es tatsächlich in die verschiedenen Ministerien hineingehen. Und es muss tatsächlich erreichen, dass alle Ministerien Digitalisierung nicht nur als schönes Wort benutzen, sondern in ihrer täglichen Arbeit auch umsetzen. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Digitalministerium eine ganz schwierige Nummer. Das ist nicht nur einfach, damit man von analog in digital umrechnen kann. Das ist es nicht, sondern da müssen Instrumente auch zur Verfügung gestellt werden und Verbindungen hergestellt werden zwischen Anbietern außerhalb der Regierung und den Ministerien. Und meine Hoffnung ist, dass die neue Regierung den Worten, die wir im Wahlkampf von allen Parteien gehört haben, dass man Technologie fördern will, dass die jetzt wirklich auch ernst macht und dass neue Technologien nicht wieder gleich als Sorge gesehen wird. Das ist ein einfaches Wort. Wir reden in Deutschland ganz viel über Datenschutz, aber Datenschatz reden wir viel zu wenig.
Herr Wörner, ganz zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Glaskugel. Wenn wir über KI reden, dann werden ja häufig so Begriffe bemüht wie, das ist jetzt das neue Öl oder gar das neue Internet. Was glauben Sie denn, wie wird diese Technologie in den nächsten 10 Jahren die Wirtschaft, die Industrie, aber auch unser tägliches Leben in der Gesellschaft verändern?
Also ich finde den Begriff mit Internet oder den Vergleich sehr gut. Was wir immer wieder hören in der Öffentlichkeit ist, wir müssen Akzeptanz für eine neue Technologie schaffen. Akzeptanz ist was total Passives. Ja? Ich soll akzeptieren, was andere machen. Oder es wird gesagt, da müssen wir die Leute abholen. Da stelle ich mir vor, da fährt ein Taxi vor meinem Haus vor und will mich abholen. Ich will gleich gar nicht abgeholt werden. Und dann gibt es noch den Ausdruck des Mitnehmens. Ja? Die Menschen sollen mitgenommen werden. Ich halte das alles für verkehrt. Und beim Internet ist das anders. Was ist beim Internet anders? Die einzelnen Menschen, die Bürgerinnen und Bürger benutzen das Internet für ihren eigenen Zweck, das Internet. Und deshalb sage ich, aktive Trägerschaft muss auch in der KI die Zukunft sein. Und damit können wir wirklich ganz viel erreichen.
Ganz herzlichen Dank, Jan Wörner von der ACATEC, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, für Ihre Einschätzung zum KI-Standort Deutschland. Ich habe mir mitgenommen, Deutschland ist gar nicht mal abgehängt in Sachen KI, sondern das Rennen ist noch nicht vorbei, haben Sie gesagt. Wir müssen uns nur auf unsere Stärken konzentrieren, zum Beispiel auf den Datenschatz, den wir ja hier in Deutschland haben, wo wir stark sind. Schön fand ich auch, dass Sie gesagt haben, KI ist nicht das Gift, was uns alle umbringt, sondern ein Instrument von Menschen für Menschen. Und damit wir eine vertrauenswürdige KI schaffen, braucht es gar nicht unbedingt regulierende Gesetze, sondern wir brauchen einfach Prinzipien wie Transparenz und eine ordentliche Zertifizierung, damit KI innovativ sein kann, aber eben auch vertrauenswürdig. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen zusammengefasst. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Ja, aus dem Gespräch von Sidonie und Professor Wörner ist ganz deutlich geworden, dass die deutsche Wirtschaft und die EU-Treiber für die Entwicklung generativer KI-Modelle hierzulande sein können. Tja, die vorhandenen Daten und die Diversität sind für die Qualität einer generativen KI made in Europe ein klares Alleinstellungsmerkmal. Ja, denn das haben wir ja gerade gehört. Über den Datenschutz reden wir viel, aber über den Datenschatz leider zu wenig.
Im Gespräch.
Damit KI erfolgreich ist und Vertrauen schafft, muss sie natürlich auch sicher und transparent sein. Gerade im Kontext des EU-AI-Acts wird klar, ohne technische Prüfverfahren und klare Prozesse wird es schwer. Wie das in der Praxis aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Boris Friedrich. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Advisori, einer Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten regulatorische Umsetzung, Compliance und KI-Automation. Advisori ist bekannt für seine innovativen Ansätze im Bereich der IT-Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf KI und deren Integration in sichere Systeme. Als führendes Unternehmen auf diesem Gebiet beschäftigt sich Advisori nicht nur mit der Sicherstellung von KI-Systemen, sondern auch mit der Entwicklung von Lösungen, die den sicheren Umgang mit KI ermöglichen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz, Boris.
Hi, hallo.
Ja, Boris, bevor wir jetzt in die Details gehen, erklär uns doch einmal kurz, was ihr so für einen Ansatz habt, wie Advisori genau arbeitet und welchen Platz künstliche Intelligenz in euren Sicherheitslösungen einnimmt.
Gerne. Wir sind ja quasi mit der Gründungs-DNA gestartet, dass wir Cybersecurity machen wollten oder Information Security und dann künstliche Intelligenz, das hieß damals noch Data Science, benutzen wollen, um ganz spannende Lösungen zu entwickeln. Und das haben wir uns jetzt eigentlich auch die letzten 11 Jahre beibehalten. Und ja, wir decken da eigentlich den gesamten Bereich der Cybersicherheit ab. Und das heißt wirklich von der strategischen Planung bis zur operativen Umsetzung und arbeiten da als Schlagwort nach dem Three Lines of Defense Modell. Mhm. Das heißt, Sicherheitsmaßnahmen auf allen Ebenen integriert und klare Verantwortlichkeiten, klares effektives Risikomanagement, interne Kontrollsysteme und so weiter. Mhm. Und Ansatzpunkte gibt es da ganz viele. Also wir haben ja gerade jetzt ein ganz aktuelles Thema, ja, NIST 2. Ich war gestern noch auf dem Kongress. Wir sind alle total gespannt, ob die neue Bundesregierung das jetzt richtig hinkriegt. Wir haben versucht, aus dem Minister tatsächlich auch was rauszukriegen, der da war, ja, aber der hat leider dicht gehalten, wann es denn soweit ist. Aber ja, um dabei zu bleiben, also bei so Regularien wie ISO 27000 oder NIST 2, da setzen wir ganz viel KI ein, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass man ganz viel Personal und Energie einsetzen muss, um diese Anforderungen dann zu erfüllen. Und KI ist da ein entscheidender Faktor, weil damit kann man die Kosten niedrig halten und kann diesen ganzen repetitiven Aufwand minimieren. Und dann haben wir beispielsweise Produkte gebaut, VCI, so heißt eins, das sich darum kümmert, dass man mit KI ganz, ganz viel von den Aufwänden, die so bei so einem NIST-2-Thema auf einen zukommt, dass wir das automatisieren. Und das ist auch super, ja, weil sonst der Mittelstand da gar nicht großartig drauf reagieren kann, wenn dann auf einmal so eine Regularie vorbeikommt. Und technisch gesehen setzen wir Multi-Agenten-Systeme ein und sind damit eigentlich auch in Deutschland, soweit ich weiß, führend aktuell, wie wir das machen, dass wir Multi-Agenten einsetzen, um die ganzen Security-Prozesse zu behandeln und das funktioniert bei uns auch sehr, sehr gut.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ihr setzt KI sozusagen ein, um Sicherheitslösungen zu automatisieren, damit Unternehmen Regulierungsstandards wie eben zum Beispiel sowas wie NIST 2 oder auch andere erfüllen können.
Richtig. Ich komme ursprünglich aus der Bankenwelt und in der Bankenwelt war das so nach der Finanzkrise ganz, ganz großes Thema. Da ist die Regulierung, da hat man irgendwie gefühlt alle 3 Monate was Neues gehabt und da sind die Kosten explodiert Und das ist natürlich dann irgendwann auch mit Regularien in den Privatbereich reingegangen, also dadurch, dass die EU so viel reguliert hat. Und dann habe ich da ein Geschäftsfeld gesehen und habe gedacht, da mache ich doch mal eine Firma draus.
Ja, ja, verstehe. Also das heißt, auf der einen Seite kann man ja KI nutzen, um Sicherheitslösungen besser zu machen sozusagen, aber auf der anderen Seite stellt KI natürlich auch wieder besondere Anforderungen an Sicherheit, ne? Ein Bereich, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist ja das AI-Pen-Testing, also das Testen von KI-Systemen auf Sicherheitslücken. Welche spezifischen Herausforderungen gibt es denn hier? Und wie geht ihr bei Advisori vor, um diese Sicherheitslücken in KI-Modellen zu identifizieren?
Ja, da gibt es eigentlich zwei relevante Bausteine. Wir setzen KI als Hilfsmittel für Pentests ein. Und zum anderen müssen wir die KI-Modelle selbst auf Sicherheitslücken prüfen. Die sind nämlich manchmal gar nicht so gut. Ja. Und da haben wir gerade, wenn so Multi-Agentensysteme, bei denen Agenten selbstständig Prompts schreiben und Entscheidungen treffen, dann eröffnen sich dadurch Angriffsvektoren, die kannte man vorher gar nicht. Mhm. Und jetzt entwickeln alle ganz fleißig Agenten. Ja. Wir sind sehr gespannt. Also wir haben nicht das Gefühl, dass uns die Arbeit irgendwann ausgehen könnte in der Hinsicht. Und wenn jetzt beispielsweise ein Agent auf eine REST-API zugreift und dann durch eine manipulierte Eingabe dazu gebracht werden kann, schädliche Aktionen auszuführen, wie zum Beispiel SQL-Injections in Richtung einer Datenbank, dann ist das super gefährlich. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir ja bei der AI sogar so Systeme, das nennt sich Browser-Use, wo dann irgendwie die AI anfängt, den eigenen Browser zu steuern und Seiten anzusteuern und sowas. Das ist natürlich ein Traum, ja, für Leute, die irgendwie hacken wollen und die AI angreifen wollen. Ja. Und dann haben wir als Lösung auch gebaut, dass wir automatisierte Pentest-Skripte benutzen, um halt Multi-Agenten-Szenarien gezielt zu provozieren und Schwachstellen aufzudecken. Und darüber finden wir schon viel raus, aber wir haben auch Agenten-Monitoring-Systeme und das sind Überwachungssysteme, die quasi in Echtzeit darauf reagieren, wenn da irgendwas passiert, was man nicht haben möchte. Und um es sich plastisch vorzustellen, wenn jetzt ein Agent versucht, auf nicht autorisierte Daten zuzugreifen oder sensible Informationen an ein LLM schicken möchte, dann wird das erkannt und verhindert und wir haben dann ein mehrstufiges Klassifizierungsverfahren für die Daten und stellen dann zum Beispiel sicher, dass sensible Daten quasi so behandelt werden. Und damit, wie gesagt, sind wir auch Marktführer und das ist auch interessant für so Sicherheitsbehörden. Das machen nämlich aktuell gar nicht so viele. Alle sind so ganz, ganz fleißig dabei, Agenten zu bauen, aber der Aspekt, der wird meistens so ein bisschen vernachlässigt.
Okay, jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass KI-Systeme natürlich auch ein bisschen anfällig sind für externe Angriffe, aber ja auch, sie müssen ja auch geschützt werden gegen interne Fehler oder Bias. Was sind denn da aus deiner Sicht die zentralen Bausteine für eine sichere KI-Architektur, die eben sowohl robust als auch verlässlich ist?
Ja, das, was ich eben schon mal so ein bisschen erwähnt habe, also ein Monitoring-System, das ist wirklich ganz essentiell. Das wird auch meiner Meinung nach Standard werden in Zukunft, dass man weiß, wie da kommuniziert wird, weil, wie gesagt, also wenn man über Multi-Agenten spricht, dann muss man ja trotzdem nachvollziehen können, was die machen und im Zweifelsfall treffen die halt die Entscheidung selber und dann hat man schon ein großes Problem, wenn das in die falsche Richtung läuft und deswegen braucht man ein Überwachungssystem, das gegen Richtlinien auch läuft. Und je nachdem, wie die Organisation aufgestellt ist, muss man dann ein Richtliniensystem haben, das die ganze Zeit kontrolliert wird. Und das muss dann in so einem Multi-Agenten-System werden so Sachen dann beispielsweise zum Operator-Agenten gemeldet. Und der Operator-Agent, der lernt davon auch und der kann auch auf Probleme reagieren, wenn da irgendwas passiert, was nicht sein soll. Genau, und dann Robustheit und Fehlermanagement allgemein. Also die Agenten müssen schon beim Engineering so aufgebaut sein, dass die auf Robustheit ausgelegt sind. Weil ein Agent bauen, das können viele, ja. Mhm. Man sieht das ja immer bei den AI-Influencern, die bauen so ganz schnell einen Agenten mit irgendeinem Framework. Die sind aber nicht sicher, ja, also zum großen Teil. Und das heißt, ich muss, gerade wenn ich das im Unternehmenskontext ordentlich einsetzen will, muss ich ja Fehler frühzeitig erkennen und abfangen. Mhm. Und da haben wir ganz, ganz viel Know-how, also Engineering-Know-how auch, womit wir dann diese Agenten auch bauen und die robust machen, weil, wie gesagt, als Unternehmen reicht's mir ja nicht, wenn das irgendwie 50% erfolgreich ist, wenn ich da so eine Abfrage mache.
Ja, klar.
Genau. Und dann gibt's Validierungsschritte. Da gibt's auch inhaltliche Validierung. Also neben struktureller Überprüfung muss man auch inhaltlich validieren, ob da alles so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und genau, da kann man Validierungsschritte einbauen in so eine Agentenabfrage. Das ist auch Know-how. Also das ist das, womit man dann quasi auch als AI-Berater wahrscheinlich in Zukunft ganz gut fährt, ja, wenn man da so Know-how vorweisen kann. Weil alles, was so Wissensmanagement ist, macht ja jetzt die AI, ne? Genau. Und ja, am Schluss würde ich auch sagen, Kosteneffizienz und Kostenkontrolle ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Viele Lösungen gesehen, wo das vernachlässigt wurde und dann hat man auf einmal so Standardagenten, die die falschen Modelle benutzen und dann entweder nicht richtig funktionieren. Ja, also wenn ich das falsche Sprachmodell für die falsche Aufgabe benutze, dann dauert das einfach um den Faktor 10 länger, diese Abfrage dann zu beantworten. Das ist natürlich dramatisch in so einem Unternehmen.
Klar.
Und auch Kosten, ja. Also wenn dann irgendwie eine ganz simple Abfrage direkt mit dem teuersten Modell quasi beantwortet wird, weil das standardmäßig so eingestellt ist, ist das natürlich auch nicht gut.
Mhm.
Und das muss man alles berücksichtigen in der Architektur schon ganz am Anfang, weil wenn man das nicht regelt, dann unserer Erfahrung nach läuft das dann schief.
Ihr beratet ja Unternehmen auch oder unterstützt eure Kunden dabei, Regulierungsstandards zu erfüllen, dass wahrscheinlich aktuell ja größte regulatorische Werk rund um KI ist ja der EU AI Act, habe ich ja eingangs auch schon erwähnt, der ja gerade auch jetzt in der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten ist. Welche spezifischen Maßnahmen sind denn da aus deiner Sicht notwendig, damit Unternehmen in Europa oder auch vielleicht speziell in Deutschland ihre KI-Lösungen sicher und verantwortungsvoll entwickeln können?
Ja, die müssen erstmal ausgebildet werden. Ja, also man muss dafür sorgen, dass die Leute überhaupt wissen, was kann KI, was kann KI nicht. Also man muss ausbilden, sensibilisieren, wie man KI richtig einsetzt, für was es geeignet ist, für was es nicht geeignet ist. Wir machen da viele Workshops, wir geben unseren Kunden dann Best Practices an die Hand, wir stellen denen auch pragmatische Lösungen zur Verfügung. Ja, es muss nicht immer das Multi-Agenten-System sein, sondern es gibt auch Aufgaben, die lassen sich ganz leicht lösen und haben einen riesen Effekt. Und dann führt man die Leute so an die Sachen ran. Und aus meiner Erfahrung jetzt ist es vor allem auch eine Kultursache. Ja? Man hat ja eine ganz unterschiedliche Altersstruktur so in den Unternehmen. Und wenn man die Leute alle abholen will, dann darf man sich nicht die total komplexen, unzugänglichen Use Cases irgendwie raussuchen, die keiner versteht oder nur eine Handvoll versteht, sondern man muss sich halt Sachen raussuchen, die leicht zugänglich sind für die Leute und muss denen dann die Gefahren erklären, ja, wenn es dann wieder Richtung EU-AI-Act geht, muss ihnen die Gefahren erklären und auf was sie sich verlassen können und auf was sie sich nicht verlassen können. Dafür muss man klare Prozesse aufsetzen. Man muss den Leuten aufzeigen, wie benutze ich denn eine AI? Welche AI-Sachen kann ich denn benutzen? Ganz oft haben wir das Problem, dass irgendwie wir dann eine tolle AI-Lösung einführen, aber irgendwie dann drei Leute doch noch irgendwie eine AI nutzen wollen, die in irgendeinem Programm mitgeliefert wird. Ja, das ist natürlich ein Problem für ein Unternehmen. Das muss man ganz klar strukturieren und in Prozessen definieren, was man darf, was man nicht darf, weil sonst hat man da einen unbeherrschbaren Zoo an, auch an Risiken, ja. Also da geht's wieder in Richtung Sicherheit. Und dann muss man das auch kontinuierlich bewerten, ja. Also ich sehe oft so Ansätze, wo dann am Anfang so ein Assessment gemacht wird und dann wird so mit KI losgeschossen, ja. Und dann wird aber nicht mehr geguckt, ob die Maßnahmen auch, die man so getroffen haben, ob die gut sind oder nicht, ob die überhaupt einen Sinn haben und ob die dem Unternehmen gut tun. Und am Ende macht man ja AI nicht, um AI zu machen, sondern um Mehrwert zu stiften.
Ja.
Genau, und das muss man den Leuten auch zeigen. Und da muss man auch Risiken gegen Chancen abwägen. Ja, auch natürlich dann gegen regulatorische Risiken beispielsweise auch. Ja. Also man kann sich viel helfen lassen, aber man muss das genau abwägen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Wir machen das so, wir haben einen Plattformansatz, also wir haben eine Plattform gebaut. Und diese Plattform, wenn man die quasi benutzt oder wenn man irgendeinen Plattformansatz nutzt, ist es unserer Meinung nach der einzige Weg, wie man AI richtig einsetzen kann. Also wenn es jetzt um so Sachen geht wie EU-AI-Act oder Datenschutz, dann hat man ja schon das Problem, wenn man so ein Zoo an Tools eingeführt hat, dann muss man auch den Zoo an Tools überwachen. Ja? Und wenn da einer was in den AGBs ändert, dann hat man ein Problem als Unternehmen.
Mhm.
Das heißt, es ist vom Ansatz schon total logisch, dass man das nicht so machen kann. Machen trotzdem viele. Ich habe es noch nie irgendwo gesehen, dass das klappt. Ja? Also unserer Meinung nach ist der zentralistische Ansatz der einzig richtige. Und dann kann man auch Security machen, EU-AI-Act handeln. Ja.
Mhm.
Und kann auch ganz gezielt KI-Kompetenz vermitteln. Das ist auch noch sowas, ja. Man unterschätzt es manchmal, wie wertvoll so ein Hub ist an KI-Know-how, wo man zentral gesteuert die Leute auch mitnimmt und schult und enabled.
Mhm. Letzte Frage zum Schluss. In welchen Bereichen der Cybersicherheit siehst du denn so das größte Potenzial für den Einsatz von KI? Also wie genau können Unternehmen KI nutzen, um sich eben gegen immer raffiniertere Bedrohungen von außen zu wappnen? Und wie stellt ihr sicher, dass diese Systeme selbst vor Angriffen geschützt sind?
Also das größte Potenzial liegt wirklich in der Automatisierung. Ich hatte das ja eingangs mal erwähnt. Also wir machen ja schon sehr, sehr lange Cyber Security und Data Science. Das Problem daran war immer, man brauchte Data Scientisten mit Mathematikstudium. Die gab es nicht so oft. Die waren teuer. Jetzt muss man sagen, der Game Changer auch bei der KI ist, dass das für jeden zugänglich ist, der sich damit beschäftigen möchte. Und dann liegt das größte Potenzial natürlich darin, dass man als Unternehmen, egal welcher Größe, schnell automatisieren kann. Es gibt auch Ansätze, wo dann wirklich Unternehmen sagen, ja, ich überlege erstmal, ob ich etwas mit AI machen kann und überlege mir dann, wenn die Antwort nein ist, ob ich jemanden einstelle. Ja, da gibt es so einen richtigen Kulturwechsel. Und da das so ist, kann man wirklich viel mit Automatisierung, Optimierung von Prozessen erreichen. Ja, ich denke, das wird noch total unterschätzt bei uns, was für einen disruptiven Charakter das auch hat. Und wenn wir jetzt mal so Richtung Cyber Security gehen, alles, was repetitiv ist, alles, wo es darum geht, Daten auszuwerten, Anomalien zu erkennen, ist ja quasi prädestiniert für eine AI. Ja? Und das sind ja alles Sachen, wo wir uns alle immer einig sind, ja, die würden wir gerne machen, aber die sind halt so zeitaufwendig und die IT-Ressourcen oder die Cybersecurity-Ressourcen sind meistens so unter Stress, dass dann halt ein Teil davon wahrscheinlich eher stiefmütterlich behandelt wird. Und da entstehen ja dann die Cyber-Risiken und AI ist jetzt quasi die Lösung, das zu beheben oder das zu mindern, wenn man das clever macht. Mhm. Letztens habe ich über ein Projekt nachgedacht, das haben wir bei einem großen Unternehmen gemacht. Da haben wir wirklich tausende Tage Richtlinien geschrieben und das würden wir nie wieder so machen. Ne? Also die Richtlinien erstmal würden wir die wahrscheinlich aus unserem Know-how heraus erstellen. Ja? Die würden wir dann nur noch aufs Unternehmen anpassen und dann würden wir von Anfang an mit so Produkten, wie ich vorhin erzählt habe, die wir selber gebaut haben, die zentral quasi alles überwachen, Tipps geben und Fragen beantworten können zum eigenen Wirkungsbereich, würden wir das KI-gestützt aufsetzen. Und dann hat man den Effekt, dass jetzt man quasi von der Security-Seite aus das erklärt bekommt von der KI, was für einen wirklich relevant ist, ja, und nicht den ganzen anderen Kram. Und man sich vielleicht dann auch oder ganz sicher viel mehr Security-Awareness aufbaut, weil wenn man direkt angesprochen wird und quasi nicht weiß, okay, da liegt irgendwo auf dem SharePoint so eine 100-seitige Richtlinie, dann ist das schon ein großer Vorteil für die Information Security. Wenn ich da einen Satz noch sagen kann, gerne, zu KI-Systemen generell, ich glaube, einmal die KI hilft uns in allen diesen Standardaufgaben. Ja, das ist richtig disruptiv, was da passiert. Viele Sachen wird man nicht mehr brauchen, ja, die man vorher gemacht hat. Aber es ist eine Riesenchance für die Unternehmen, die das so machen und die das so aufsetzen. Wenn ich das mache und mein Konkurrent macht das nicht, bin ich natürlich viel effizienter und viel besser als der unterwegs, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie KI eingesetzt werden kann, um Sicherheitslösungen zu automatisieren und Regulierungsstandards zu erfüllen, darüber habe ich gesprochen mit Boris Friedrich von Advisori. Er berät, gibt Workshops und bietet Lösungen an, damit Unternehmen Regulierungsstandards erfüllen können und ja, eben ihre IT-Systeme mithilfe von KI noch sicherer machen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ich danke auch, gerne wieder und bis bald.
Ja, was haben wir gelernt in dieser Folge? Ne? Deutschland hat noch viele Möglichkeiten. Man sagt ja immer, ja, das ist ein Rennen, das ist noch lange nicht verloren, weil der Schlusspfiff kam noch nicht. Gab es beim Rennen überhaupt einen Schlusspfiff? Nee, eine Zielgerade. Egal, whatever. Auf jeden Fall im KI-Rennen dürfen wir noch ordentlich mitmischen mit starken Köpfen, innovativen Startups, richtig guten Ideen und einer wachsenden Sicherheitskultur, aber dafür braucht es eben kluge politische Weichenstellungen, weil bessere Förderungsbedingungen und einen klaren Fokus eben auch auf die Umsetzung, weil drüber reden ist schön, aber wie haben wir gelernt, machen ist wie reden, nur krasser.
Ja, sehr schön zusammengefasst, aber genau, ich kann gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, außer mit den Worten von Jan Wörner von der Arkatec, der hat ja auch gesagt, Deutschland ist stark und das Rennen ist noch nicht vorbei, also nicht verzagen, sondern schön weiterrennen und ja, schauen wir mal, vielleicht werden wir ja doch noch ein ganz starker KI-Standort.
Genau, und schöne Dänen nicht vergessen, sonst zerrt man sich was. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sidonie.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.